Verwurzelt in der Gnade. Das ist das Thema der Predigt heute. Und wir hangeln uns ja in unserer Serie so ein bisschen an dem Bild des Baumes entlang. Und es fängt beim Wald an, geht über die Wurzeln, den Stamm entlang bis hin zu den Blättern und Früchten. Heute geht es um die Wurzeln und um das, was so unter der Oberfläche liegt. Es geht um das, was manchmal verborgen bleibt, um das, was nicht so offensichtlich ist, aber was trotzdem manchmal ganz große Auswirkungen auf unser Zusammenleben und unsere Beziehung zu Gott hat. Manchmal ist bei einem nach außen hin gesunden Baum etwas an den Wurzeln krank. Und wenn man so unter diese Oberfläche geht, dann merkt man, dass es tiefere Heilung braucht. Heilung, die wirklich bis in die Wurzeln hineingeht. Und das ist es ja auch, das braucht es ja auch im Natürlichen, weil die Wurzeln sind der Ort, wo die Nährstoffe aufgenommen werden. Und das geht ja, wird über den Stamm bis hin zu den Blättern und Früchten transportiert. Wie ist das, wenn so eine Wurzel verunreinigt ist? Ich stelle mir das so vor wie so eine schmutzige Wasserflasche, wenn ich da draus trinke und da sind Bakterien oder da ist Schimmel an der Wand und ich nehme gutes Wasser und trinke das, dann ist das Wasser kontaminiert und damit ist es gesundheitsschädlich. Und so ist es auch im Beziehungsbereich. Da kommt vielleicht was Gutes oder was Aufbauendes an und durch eine Wurzel der Bitterkeit wird es nicht wirklich für eine gute Nahrung für mich. Und so eine Verunreinigung kann tatsächlich auch eine Gemeinschaft vergiften. Ich erkläre das mal an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, in einer Gruppe, in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft ist jemand, der heißt Felix. Felix bedeutet vom Wort her der Glückliche. Und Felix ist tatsächlich glücklich, weil er freut sich immer auf die Sonntage, wenn er in die Gemeinde kommen kann und er ist gerne mit anderen Christen zusammen. Ja, und dann gibt es einmal einen Vorfall mit Fritz. Irgendwie gibt es einen Konflikt. Fritz ist schon lange in der Gemeinde und irgendwie weiß keiner mehr hinterher so richtig, wie es dazu gekommen ist und wer welchen Anteil hat. Aber Felix spürt, dass Fritz ihm aus dem Weg geht und er findet irgendwie keinen Zugang zu ihm. Und nach merkt Felix, dass ihm auch noch andere aus der Gemeinde aus dem Weg gehen. Und er wundert sich darüber. Und er bringt es erstmal gar nicht mit dem Konflikt in Verbindung, den er mit Fritz hatte. Und Felix versucht rauszufinden, was ist eigentlich los. Aber es kann ihm keiner so genau sagen. Weil Fritz redet nicht wirklich negativ über Felix, sondern er hat einfach nur so ein Bauchgefühl. Und wenn der Name Felix im Gespräch mit anderen fällt, dann wirkt Fritz so verhalten und es schwingt sowas mit, so dass andere denken, man muss bei Felix vorsichtig sein. Und Felix stößt auf eine Wand des Schweigens. Und es verunsichert ihn. Und so wird nach und nach aus Felix dem Glücklichen Felix der Unsichere, Felix der Ängstliche, der Misstrauische. Und er weiß nicht, woran er mit den anderen in der Gemeinde ist und er zieht sich zurück. Es gibt eine Bibelstelle im Hebräerbrief, da geht es um Wurzeln, es geht um bittere Wurzeln, um Wurzeln der Bitterkeit und es geht um das Versäumen von Gottes Gnade. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit unter euch aufwächst, Unheil anrichtet und viele durch sie verunreinigt werden. Die Ursache für so manche bittere Wurzel liegt manchmal nicht in einem bösen Willen, sondern einfach in einer fehlenden oder in einer mangelnden Konfliktfähigkeit. Das ist unter Umständen noch nicht mal böse gemeint. Es gibt einfach viele Menschen, die haben nie gelernt, wie man miteinander Konflikte bewältigt. Und dann reagieren sie mit Schweigen oder sie reagieren mit Rückzug oder sie trauen sich einfach nicht, Dinge anzusprechen. Und dann kommt vielleicht so ein armer Felix und weiß gar nicht, was los ist. Aber Fritz hat einfach nie gelernt, Dinge anzusprechen, die ihn stören. Und dadurch hat sich dann diese Haltung von Misstrauen entwickelt. Und das hat sich wieder auf Felix übertragen. Und so entsteht aus Misstrauen Misstrauen und auf Rückzug erfolgt Rückzug. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Wie kriegen wir das besser hin in der Gemeinde? Wie können wir auf einen anderen zugehen und ihm sagen, hey, hier hat mich was gestört, hier ist was nicht okay? Ich nenne das wertschätzende Konfrontation. Und Jesus selbst gibt eine Anleitung dafür, wie wir wertschätzend konfrontieren können. Das lesen wir in Matthäus 18, Vers 15, da steht, sagt Jesus, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen haben, dann geh zu dieser Person hin, stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Das ist so ein wichtiger Schritt. Ich rede nicht mit anderen darüber, sondern ich gehe direkt zu der betroffenen Person. Und unser Gespräch ist vertraulich. Dadurch wird der andere nicht bloßgestellt. Er erfährt auch nicht hintenrum irgendwas, sondern auf direktem Weg. Ich muss mich auch vorher nicht bei einer dritten Person rückversichern, ob meine Wahrnehmung richtig ist, weil damit würde ich das Ganze ja weitertragen, sondern ich gehe direkt zu der betroffenen Person und ich spreche sie ganz konkret an. Und dadurch kann Schuld in einem geschützten Rahmen angesprochen und bereinigt werden. Damit gewinne ich meinen Bruder oder meine Schwester zurück. Es ist die Frage, wie mache ich das? Wie gelingt sowas? Wie gelingt wertschätzende Konfrontation? Jetzt ein kleiner Exkurs dazu. Es gibt vier Anhaltspunkte, die einem dabei helfen können. Erstens, sofort. Zweitens, wertschätzend. Drittens, fragend. Und viertens, konkret. Erster Punkt, sofort. Lass nicht so viel Zeit verstreichen, sondern geh, sobald es möglich ist, auf den anderen zu. Weil je mehr Zeit vergeht, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich eine negative Haltung entwickelt. Weil man misst ja dann alles an dem Verhalten des anderen, was einem so negativ aufgestoßen ist. Und deswegen ist es so wichtig, die Dinge direkt zu bereinigen, uns nicht auflaufen zu lassen. Weil mit der Zeit ist es ja auch so, dass sich unsere Wahrnehmung verändert und unser Gedächtnis ist sehr subjektiv. Das weiß jeder, der schon mal eine Zeugenaussage bei der Polizei gemacht hat oder in den Krimis, wenn die Zeugen dann da aufgerufen werden. Da hat jeder was anderes gesehen. Und je mehr Zeit verstreicht, umso schwieriger ist das mit der Erinnerung. Und wenn ich jetzt den anderen Wochen oder Jahre später auf eine Sache anspreche, ist die Wahrscheinlichkeit zudem auch hoch, dass der andere das längst vergessen hat. Zweiter Punkt, wertschätzend. Begegne dem anderen mit der Haltung von Wertschätzung. Der andere hört ja nicht nur das, was du sagst, sondern auch, wie du es sagst. Als Kind habe ich mit meiner mittleren Schwester ein Spiel gespielt. Wir haben neue Schimpfwörter erfunden. Wir wussten, dass man bestimmte Schimpfwörter nicht sagen darf. Und ich hatte die Idee, dass man einfach neue erfindet. Zum Beispiel, du Gabel oder du Messer oder du Löffel. Und so haben wir angefangen, uns gegenseitig im Spaß zu beschimpfen. Dann kam meine jüngste Schwester rein und ich sag zu ihr, du Gabel. Und die schaut mich mit großen Augen an, fängt an zu weinen. Und sie läuft zu unserer Mutter und sagt, Mama, die Susi hat zu mir Gabel gesagt. Und ich habe in dem Moment eine wichtige Lektion gelernt. Was ich sage, wie ich was sage, hat größeren Einfluss als was ich sage. Und manchmal ist die Botschaft selbst nicht das, was im Mittelpunkt steht, sondern wie ich das gesagt habe. Meine kleine Schwester, die hat nicht nur gehört, was ich gesagt habe, sondern sie hat vor allen Dingen auf meinen Tonfall und auf meine Mimik geachtet. Umgekehrt ist es genauso. Wenn ich einen Menschen mit etwas konfrontiere, was er verkehrt gemacht hat, aber ich begegne ihm mit einer Haltung von Wertschätzung, dann gibt das dem Gespräch einen sicheren Rahmen. Und der andere merkt, er wird nicht fertig gemacht, sondern es ist freundschaftlich. Er merkt, dass er mir vertrauen kann, dass ich ihm mit Wohlwollen begegne. Dritter Punkt, fragend. Geh ohne Vorurteile ins Gespräch, weil ein Vorurteil ist ja vom Wort her genau das, ein vorher getroffenes Urteil. Und manchmal entstehen aufgrund von solchen Vorurteilen grandiose Fehldiagnosen. Oft sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel mit dem Baum. Der vermeintliche Arzt denkt, der Patient hat ADS, aber in Wirklichkeit hat er einen Bienenschwarm. Fehldiagnose. Und oft entstehen solche Fehldiagnosen dadurch, dass wir uns eine Meinung über den anderen gebildet haben und durch diese Brille beurteilen wir das Verhältnis, das Verhalten des anderen. Zum Beispiel ADS. Nehmen wir mal an, ich habe den Verdacht, dass Felix ADS hat. Und dann erzähle ich das im Gespräch mit jemandem in einer größeren Runde und plötzlich sehen die anderen Felix mit ganz neuen Augen. Guck mal, der wippt mit dem Fuß. Habe ich mir doch gedacht, ADS. Jetzt hat er mit den Augen gezwinkert, ganz klar, ADS. Und so wird ein Mensch aufgrund seines vermeintlichen Verhaltens in eine Schublade gesteckt, aus der er nur schwer wieder rauskommt. Behalte dir im Umgang mit anderen Menschen eine offene und eine fragende Haltung. Fragend. Frag lieber nach, anstatt vorher zu urteilen. Ganz besonders, wenn du jemanden wertschätzend konfrontieren möchtest. Vielleicht sind die Dinge ganz anders, als du gedacht hast. Und manchmal ist die Ursache ein Bienenschwarm und nicht das ADS. Vierter Punkt, konkret. Konfrontiere den anderen mit dem, was er ändern kann. Nicht mit dem, wie er ist, sondern mit dem, was er tut. So festlegende Aussagen, die mit "Du bist" anfangen, haben selten positive Auswirkungen. Keiner will beurteilt oder festgelegt werden. Und das Dumme an solchen Festlegungen ist, dass sie einen in diese Schublade einsperren. Und die signalisieren, dass es keine Möglichkeit der Veränderung gibt. der oder die ist einfach so. Deswegen lehne ich ihn oder sie ab. Das ist verletzend. Es ist verletzend, wenn man den Menschen aufgrund von etwas ablehnt, was der andere gar nicht verändern kann. Zum Beispiel, wenn ich zu jemandem sage, du bist so dominant. Dominanz ist was Wunderbares. Und es ist gut, dass es Menschen gibt, die unsere Welt voranbringen, die die Dinge in die Hand nehmen und die den ersten Schritt tun. Und das gilt es erstmal zu erkennen und anzunehmen. Zuerst mal nehme ich den anderen in seiner Art an, wie er ist, bedingungslos. Dann anders ist es, wenn mich irgendwas konkret verletzt hat, dann kann ich es ansprechen. Ich kann zum Beispiel sagen, du, vorhin im Gespräch, da habe ich mich von dir in die Ecke gedrängt gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, du überrennst mich. Lass mir doch das nächste Mal mehr Raum, damit ich auch was sagen kann. Geh nicht über meine Bedürfnisse hinweg. Merk dir den Unterschied. In dem einen Fall verurteile ich die Person aufgrund der Art, wie sie ist, und im anderen Fall spreche ich sie konkret auf ihr Verhalten an. In einer ganz bestimmten Situation. Und im ersten Fall hat die Person keine Chance, was zu verändern. Aber im zweiten Fall kann sie etwas tun. Das war jetzt so ein kleiner Zwischenschub zu der Frage, wie man einen Menschen wertschätzend konfrontieren kann. Aber was ist, wenn die andere Person nicht hört? Damit kommen wir zurück zu Matthäus 18. Und Jesus erklärt weiter, will sie, also die andere Person, davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Jetzt wird's schon offizieller. Wenn ganz offensichtlich Schuld im Raum steht und der andere ist nicht bereit, die Schuld zu bereinigen, dann geht zu zweit oder geht zu dritt zu demjenigen hin und macht ihn nochmal auf die Auswirkungen seiner Schuld aufmerksam und zeigt ihm, wie wichtig es ist, das Ganze zu bereinigen. Immer noch in einer Haltung von wertschätzender Konfrontation. Und wieder hat die betroffene Person die Möglichkeit, umzukehren. Falls sie das nicht tut, sagt Jesus Folgendes, Matthäus 18, Vers 17. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch da nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nimmt die betreffende Person selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle sie wie einen Heiden oder einen Zolleinnehmer. Das sind diese Fälle, wenn jemand bewusst etwas macht, was Gott nicht gefällt und er möchte es nicht ändern. Und in dem Fall sollten wir jetzt in der Gemeinde nicht die Schuld unter den Teppich kehren, sondern sollen alle wissen, dass dieser Mensch in wertschätzender Weise konfrontiert worden ist mit seinem Verhalten und dass er das Verhalten nicht ändern möchte. Und jetzt kommt dieser interessante Satz von Jesus, der sagt, geh mit ihm um wie mit einem Heiden oder einem Zolleinnehmer. Wie geht Jesus mit dieser Zielgruppe um? Wie geht er mit Menschen um, die aufgrund ihres Verhaltens oder einfach auch ihres Berufs, der so ein bisschen anrüchig ist, am Rand der Gesellschaft stehen und verachtet sind? Jesus lädt einen Zolleinnehmer zum Mittagessen ein. Er lässt sich von einer Prostituierten die Füße waschen und salben. Er hat keine Berührungsängste. Und er bringt diesen Menschen Wertschätzung entgegen. Er geht ihnen nach und er wirbt um sie. Das ist Jesus. Und so mancher hartgesottene Sünder braucht mehrere Begegnungen, um zur Umkehr zu kommen. Und er braucht diese Wertschätzung, auch die Konfrontation. Aber vor allen Dingen braucht es manchmal Zeit. Vielleicht ist es ein Prozess, bis er sein Verhalten einsieht und umkehrt. Und hier ist der Zusammenhang entscheidend, in dem dieser Text aus Matthäus 18 steht. Das wird leider oft überlesen oder auch missverstanden. Im Alten Testament hat man einen Menschen, der schuldig geworden ist, aus der Gemeinschaft ausgestoßen oder sogar gesteinigt. Und Jesus geht im Neuen Testament einen ganz anderen Weg. Und das wird deutlich, wenn wir den Kontext anschauen, in dem dieser Text steht, über den wir hier sprechen. Direkt davor fragt Jesus seine Zuhörer, was sie als Hirte machen würden, wenn sich irgendwo eines ihrer Schafe verirren würde. Und er fragt, würdet ihr diesem verlorenen Schaf nicht nachgehen und es retten wollen? Und genauso will auch Gott nicht, dass nur ein einziger Mensch verloren geht, weil er sich verirrt hat. Und dann kommt dieser Abschnitt, in dem Jesus darüber spricht, wie wir eben mit jemandem umgehen, der schuldig geworden ist. Und es geht noch weiter. Er sagt deutlich als Warnung, das, was ihr bindet, ist gebunden. Und das, was ihr löst, ist gelöst. Also wenn ihr jemandem vergebt, ist dem vergeben. Aber wenn ihr demjenigen die Schuld nicht erlasst, dann bleibt die Schuld behalten. Fehlende Gnade bewirkt, dass Schuld unvergeben bleibt. Und dadurch entsteht eine Wurzel der Bitterkeit. Das haben wir im Hebräerbrief ganz am Anfang gelesen. Das Gespräch zwischen Jesus und seinen Zuhörern geht noch weiter. Und Petrus, der hat ganz offensichtlich Gemeindeleitungspotenzial. Der stellt sich das praktisch vor und er fragt, wie oft vergebe ich jemanden? 7-mal? Vielleicht hat er im Hinterkopf, okay, einmal gehe ich auf den zu, dann gehe ich nochmal auf ihn zu zweit oder zu dritt, dann vor die Gemeinde. So, da sind wir schon bei 3-mal. Wie oft vergebe ich ihm? Vielleicht 7-mal? Und dann sagt Jesus, 7-mal, 70-mal. Und dann erzählt Jesus dieses Beispiel von dem Verwalter, der einem König einen Riesenbetrag schuldet. Und der König fordert ihn auf, das zu bezahlen, und er soll alles verkaufen, um die Schulden abzuzahlen. Und der Verwalter sagt, hab Erbarmen mit mir, ich kann das nicht, ich will ja zahlen, aber ich schaff's nicht. Hab doch Geduld. Und der König bekommt Mitleid. Und er erlässt seinem Verwalter diesen Riesenbetrag an Schulden. Eigentlich muss der überglücklich sein. Der muss so erleichtert sein, alle Schulden sind beglichen. Aber was macht er? Er geht zu einem anderen Verwalter, der ihm in vergleichsweise niedrigen Betrag schuldet und dann sagt er, du zahlst mir diesen Betrag zurück. Und er würgt ihn und er schüttelt ihn und sagt, zahl zurück und er kann nicht. Und er sagt, hab Erbarmen mit mir. Und der Verwalter hat kein Erbarmen und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und als der König das erfährt, dann sagt er, was bist du für ein boshafter Mensch? Ich habe dir deine große Schuld erlassen und du bist so kleinlich mit jemandem, der an dir schuldig geworden ist, der bei dir Schulden hat. Wie kannst du das nur tun? Warum hast du kein Erbarmen mit deinem Mitmenschen, wo ich doch so viel Erbarmen mit dir habe? Und er sagt, Der König lässt den Verwalter ins Gefängnis werfen und überlässt ihn den Folterknechten. Und in Matthäus 18, Vers 35 sagt er, auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Es bringt uns selbst ins Gefängnis, wenn wir einem anderen Menschen die Schulden nicht erlassen können. Innerlich bringt es uns ins Gefängnis. Deshalb ist es so wichtig, von Herzen vergeben zu können. Es hat mit Gnade zu tun, verwurzelt in der Gnade. Und es ist wichtig, dass wir das als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft tun, dass wir als Gemeinschaft in der Gnade verwurzelt sind, dass wir eine Gemeinde sind, die man an der Gnade erkennt, dass wir von Herzen vergeben können, weil uns von Jesus so viel vergeben worden ist. Lass uns diese Gnade nie wegwerfen, die wir von ihm selbst bekommen haben. Jetzt am Freitag, letzten Freitag, haben wir mit den jungen Erwachsenen zusammen einen Film geguckt vom Bibelraucher. Das ist ein Mann, der erzählt, wie er zum Glauben an Jesus gekommen ist, im Gefängnis. Und er hat den Tabak in die Seiten einer Bibel eingerollt. Das sind dünne Seiten, das geht ganz gut. Und dann hat er die Bibel geraucht. Erst hat er gelesen, dann hat er geraucht. Immer gelesen und geraucht. Hat sozusagen das Wort Gottes inhaliert. Ja, und er ist darüber zum Glauben gekommen, im Gefängnis. Er hat eine furchtbare Lebensgeschichte. Und er erzählt in diesem Film, dass er als Jugendlicher mit einem Kumpel ein Auto geklaut hat und einen Frontalunfall mit einem Polizeiauto verursacht hat. Bei dem ist ein Polizist ums Leben gekommen und der andere querschnittsgelähmt im Rollstuhl gelandet. Und die Frau des tödlich verunglückten Polizisten war mit dem fünften Kind schwanger, lag gerade im Kreissaal, als ihr Mann sein Leben verloren hat. Diese Frau hat jeden Abend mit ihren Kindern für den Fahrer des Wagens gebetet, durch den ihr Mann umgekommen ist. Jeden Abend haben sie dafür gebetet, dass dieser Mensch Jesus kennenlernt. Und eines Tages war es soweit, er stand vor ihr. Es war unser Bibelraucher. Und die Frau nimmt ihn in den Arm und sagt, wir haben für sie gebetet. Das ist eine herzzerreißende Geschichte. Er weint, wie er noch nie in seinem Leben geweint hat. Und er sagt später, ich wusste gar nicht, dass so viele Tränen in mir waren. Heute hat er zu allen fünf Kindern einen guten Kontakt und die Kinder sind nicht bitter geworden. Sie haben ja in ihrer Kindheit jeden Abend für diesen Mann gebetet, der ihnen den Vater genommen hat. In dieser Familie ist keine bittere Wurzel entstanden, weil die Gnade größer war. Gnade geht dem Menschen nach. Gnade spricht ihn wertschätzend an. Gnade weiß um die eigene Unzulänglichkeit. Gnade gibt derjenige, der selbst Gnade erlebt hat. Manchmal fängt es im Kleinen an und es ist hilfreich, dass man es tatsächlich in kleinen Dingen übt, damit man es auch in den großen Sachen umsetzen kann. Beharre ich kleinlich auf meinem Recht oder kann ich großzügig sein? Morgen fahre ich in Urlaub nach Österreich und im Vorfeld ist was mit meiner Buchung schiefgelaufen. Sie hatten in der Pension eine Doppelbelegung und haben mir jetzt ein Zimmer in einem anderen Haus besorgt. Das ist etwas teurer und etwas weiter weg. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich reagieren kann. Ich könnte sagen, so geht das aber nicht. Ich habe für diese Leistung bezahlt, ich habe das gebucht und ich möchte, dass ich das bekomme. Oder ich will Schadensersatz. Ich kann aber auch sagen, es kann schon mal passieren. Es ist okay, ich nehme das andere Zimmer. Vielleicht schaffen wir es nicht immer in den gravierenden Fällen, wo uns jemand nachhaltigen Schaden zugefügt hat. Aber wenn wir im Kleinen anfangen, verändert es unsere Haltung. Wenn wir aus der Gnade heraus leben, weil wir selbst Gnade von Gott bekommen haben, dann finden die Wurzeln der Bitterkeit in unserem Leben keine Nährboden. Ich komme jetzt zum Abschluss der Predigt und ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet zum Nachdenken. Eine Frage könnte zum Beispiel sein, erste Frage ist, wo spricht mich Jesus konkret an? Weil ich etwas getan habe, was ihm nicht gefällt. Und in welchem Bereich möchte ich umkehren? Zweite Frage. Wo bin ich einer Konfrontation aus dem Weg gegangen und habe stattdessen eine negative Haltung gegenüber dem anderen entwickelt? Dritte Frage. Wo habe ich mit anderen über jemanden gesprochen, anstatt direkt auf ihn zuzugehen? Vierte Frage, wo habe ich vorschnell verurteilt, ohne mich auf den anderen einzulassen? Fünfte Frage, wo habe ich einem anderen Menschen die Gnade vorenthalten, die er ganz dringend gebraucht hätte? Vielleicht fühlst du dich an einem oder anderen Punkt angesprochen. Und wir werden jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Im Abendmahl denken wir daran, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und dass er uns dieses Geschenk der Gnade anbietet. Lass uns mit dieser Gnade nicht leichtfertig umgehen. Er hat einen teuren Preis bezahlt. Es hat ihn das Leben gekostet. Und im Abendmahl dürfen wir ihm all das bringen, was uns beschäftigt, was uns belastet, auch unser Fehlverhalten, auch unser Versagen, das dürfen wir ihm bringen. Wir dürfen es Jesus hinhalten. Das ist der beste Ort, das ist der sicherste Platz. Er vergibt gerne. Jesus erlässt uns alle Schulden. Er vergibt sie uns, wenn wir sie ihm bringen. Jesus, und ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Gnade hier heute Morgen in diesen Raum, in unsere Herzen und dass du mit deiner Gnade den Raum einnimmst und alles, was uns belastet, bedrückt, dass du es wegnimmst und dass du uns vergibst, wo wir an dir und anderen schuldig geworden sind. Amen.